Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Zum 56. Mal wird an der Brücke geflüstert. Das der NOZ-Podcast zum VfL Osnabrück geht in die 56. Runde. Wir haben zwei ganz interessante Gäste, Vater und Sohn, das kann ich schon mal sagen. Timo Bermann ist bei uns. Hallo Timo.
Hi.
Der Heimkehrer, der in Osnabrück schon öfter mal wieder andocken wollte und sollte, aber jetzt hat's geklappt. Und sein Vater Frank Bermann, der ihn über 8 Jahre trainiert hat und ich glaube immer noch sehr eng begleitet und beobachtet und jetzt wieder öfter mal auch ein Heimspiel sehen kann.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen, Frank. Und meine Kollegin Susanne Vetter ist bei mir. Ich kann sie ohne Brille kaum sehen, weil wir haben hier wirklich in Corona-Zeiten die Abstände eingehalten, vergrößert. Das Studio ist ein bisschen anders. Ich beschreibe das mal. Das ist eine ernste Angelegenheit. Wir danken auch unseren Techniker Bastian Rabeneck, der hier alles dafür getan hat, das Studio so einzurichten, dass wir sind über 2 Meter Abstand. Jeder einzelne von uns, wir sitzen in den Ecken des Studios. Wie gesagt, wenn ich als stark Kurzsichtiger die Brille abnehme, dann sehe ich sie nicht alle. Und wir haben die Mikrofone nicht nur desinfiziert, sondern mit einer Folie abgedeckt. Und wir sind das Haus mit Maske betreten, nur damit auch klar ist, dass wir diese ganze Geschichte sehr ernst nehmen. Und nichts wäre, glaube ich, schlimmer, als wenn hier irgendwo aus so einem Podcast ein Corona-Fall würde. Das würden wir uns nicht verzeihen, Susanne, oder?
Auf gar keinen Fall. Ich habe Gott sei Dank meine Kontaktlinsen drin. Ich sehe also, wie gesagt, auch ganz gut. Und falls das ein oder andere Tonproblem dadurch auftreten sollte, sagen wir schon mal sorry. Aber wie gesagt, die Sicherheit ist da, geht da vor. Safety first.
Susanne sieht gut, Timo. Ich hatte am Samstag in Ankum meine beste Brille mit. Habe ich alles richtig gesehen oder habe ich das Spiel zu gut bewertet?
Gute Frage. Ich glaube erstmal grundsätzlich, das Ergebnis war schon gut. Herrenfeen hat schon eine ordentliche Truppe. Aber sicherlich war das ein oder andere noch verbesserungswürdig. Und der Trainer hat uns das auch relativ deutlich gesagt.
Das heißt, wie deutlich und was waren das für Dinge, die er angesprochen hat?
Ja, er hatte schon kurz nach dem Spiel in der Kabine was gesagt, was ihm nicht so gepasst hatte. Und gestern hatten wir dann halt morgens eine Videoanalyse und da hat er auch gesagt, dass die Kompaktheit nicht immer so da war, wie er sich das vorstellt, dass Anlaufen besser werden muss und klar auch das Spiel mit dem Ball.
Herr Bermann, haben Sie das Spiel gesehen bei Herrenfeen auf dem YouTube-Kanal oder so? In Ankum natürlich nicht, ist ja klar.
Ich habe nichts gesehen.
Nichts gesehen.
Ich habe den Live-Ticker verfolgt. Und,
Gut, es war schon, fand ich, das war so mein prägender Eindruck, was die Holländer anging, dass die dann doch eine Härte reingebracht haben, die stellenweise über die normale Zweikampfkärte hinausging. Da war ein bisschen Frust dabei, da war auch vielleicht ein bisschen Ärger über sich selbst dabei. Habt ihr es auch so empfunden? Habt euch auch manchmal ganz schön geärgert, ne?
Für ein Freundschaftsspiel war schon eine gewisse Härte auf jeden Fall da. Grundsätzlich ist das aber auch häufiger so, wenn man irgendwie gegen ausländische Teams antritt, dass es dann mal das ein oder andere Mal ein bisschen mehr scheppert, aber klar, mit Etienne, der dann eine Generschütterung hatte, aber dem es jetzt Gott sei Dank wieder ganz gut geht. Und dem Tim Möller, der auch eine kleine Generschütterung hatte, geht sonst allen relativ gut. Ja.
Timo, wie sieht's aus? Nach 7 Jahren wieder zurück? Fühlst du dich im Team schon angekommen jetzt nach der Vorbereitung und im Trainingslager?
Ja, doch schon. Die Jungs haben es mir aber auch einfach gemacht. Es ging alles relativ schnell. Ich kannte ja alles und denke schon, dass ich gut angekommen bin. Ich bin auch ein Typ, der sich gut integriert und das hat vorrangig geklappt, meiner Meinung nach.
Herr Bermann, wie froh sind Sie, dass Timo wieder in der Heimat ist?
Sehr. Ich glaube, er freut sich am meisten, aber die ganze Familie, also komplette Familie, freut sich auch tierisch, weil die letzten Monate durch Corona sind wir kaum nach Heidenheim runtergefahren und wir haben uns also jetzt die letzten 2-3 Wochen öfters gesehen wie das letzte halbe Jahr, sagen wir mal. Also für uns, wir freuen uns alle sehr.
Wie groß war denn der Anteil daran an der Familie, an dem Wechsel wieder zurück, Timo?
Ja, klar war das auch ein Anteil, ist ja völlig normal. Die Familie liegt mir sehr am Herzen und wir haben immer guten Kontakt gehabt. Entweder sind sie runtergekommen oder ich bin dann auch mal hochgekommen, halt irgendwie, wie man es so halt hinbekommen hat auf 500 Kilometer Entfernung, weil es ja auch nicht immer so möglich war. Und wenn man dann einen Tag mal frei hatte, dann war es einfach schwierig hochzufahren, weil erstens schlaucht das ein und man ist ja auch froh, dass man mal einen Tag frei hat. Und es war auch einfach viel zu stressig gewesen. Und klar, das war schon auch ein Grund.
Und nicht immer war auch die Bahn frei, ne?
Ja, die A7 hat viele Baustellen. Egal ob runter oder hoch, die Baustellen waren immer da und Papa und Mama haben auch häufiger mal gemeckert.
Ja.
Frank Handhofsert, wann haben Sie das erste Mal davon erfahren, dass Timo mit diesem Wechsel zurück liebäugelt? Nach unseren Informationen ist das ja schon recht früh losgegangen.
Das ist eigentlich, ich glaube, nach dem Spiel hier in Osnabrück mit Heidenheim, da hat er sich schon Gedanken gemacht. Und das ist dann eben halt gereift, ne? Und irgendwann kam er an, dass er mal was anderes machen will und eventuell auch wieder zum VfL zurück. Ja, und hat ja dann auch so gut funktioniert.
Timo, du hast mir neulich verraten, dass es an der Bremer Brücke eigentlich wieder ein bisschen gekribbelt hat, ne? Kannst du uns nochmal damit hinnehmen, das erste Saisonspiel, letzte Saison? Du mit Heidenheim hier, läufst rein und dann?
Ja, grundsätzlich war halt damals das letzte Spiel halt ja sozusagen das Relegationsspiel, das Hinspiel gegen Dresden. Beziehungsweise letzter Spieltag, wo ich dann gespielt habe, weil ich ja im Hinspiel verletzt war gegen Dresden. War ich das erste Mal wieder da und ja, ich habe dir das ja auch schon gesagt gehabt, so klar, wenn man davon redet, Bremer Brücke, weiß man immer, dass dort eine sehr, ja, schon eine richtig geile Stimmung ist. Aber wenn man es dann 7 Jahre nicht erlebt hat und dann kommt man zurück, dann klar war das auch nochmal das erste Spiel, die Euphorie war ja riesig. Da war vielleicht nochmal, es war vielleicht nochmal ein Ticken mehr Stimmung dann und ja, da ist irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt das Spiel war oder dann auch vielleicht die 2-3 Wochen danach, aber irgendwie ist so halt die Entscheidung bei mir gereift, dass ich was Neues machen möchte. In dem Moment war es jetzt nicht explizit, es muss Osnabrück sein, aber ja, ist halt alles so gekommen und darüber bin ich jetzt sehr froh.
Stammspieler von einem Club, der um ein Haar in die Bundesliga aufgestiegen wäre, ihr wart ja nah dran, ohne Frage, geht zu einem Club, der sich am vorletzten Spieltag gerettet hat als Neuling, anerkennenswert, aber der vermutlich auch in dieser Saison als höchstes Ziel um den Klassenerhalt spielen wird. Das ist ungewöhnlich, vor allen Dingen dann, wenn man wie du Stammspieler und anerkannte Führungskraft bist, wie du es ja in Heidenheim warst. Hast du da manchmal so ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht, Mensch, ist das jetzt sportlich vielleicht doch ein Schritt zurück?
Nein, ich wusste, dass solche Fragen auch kommen werden und dass der eine oder andere sich darüber vielleicht so denkt, hey, wieso macht er das? Aber bei mir ist es einfach so gereift. Ich habe eine neue Herausforderung gesucht und damals mit Heidenheim war es ein ähnlicher Weg. Wir sind aufgestiegen und ich konnte halt einen kleinen Teil dazu beitragen, dass wir uns in der zweiten Liga etabliert haben. Und das ist halt jetzt eine neue Herausforderung, die hier in Osnabrück auch da ist. Und deswegen habe ich auch 3 Jahre unterschrieben, weil das auch das Ziel ist, ja.
Sag mal, die Erfahrungen in Heidenheim, wie ihr euch da etabliert habt in diesen 7 Jahren, in denen du da warst, kannst du da mal was sagen drüber, was die da so richtig gemacht haben, was man vielleicht auch hier übernehmen könnte vielleicht?
Grundsätzlich, da hatten wir ja auch letztens drüber gesprochen, dass der gesamte Verein ist gewachsen, der Trainer ist gewachsen, die Spieler sind gewachsen, wir waren ja auch alle oder viele, wir kannten die zweiten Liga eigentlich auch nicht und das Umfeld halt auch, die Trainingsbedingungen, der gesamte Verein ist schon echt top aufgestellt, das muss man wirklich sagen, wir konnten immer in Ruhe arbeiten, wir hatten immer Top-Bedingungen. Der Ehrgeiz war oder ist halt ungebrochen dort und das hat viel ausgemacht.
Dass Heidenheim so ein Musterclub ist, dass natürlich auch das Geld potenzieller guter Sponsoren dahinter steckt, ortsansässige Firmen, das ist klar, aber es ist ein Verein, der in der Region verwurzelt ist und dort gewachsen ist. Ich kann mich noch erinnern, in der Aufstiegssaison mit Carsten Baumann hat der VfL dort 0-1 verloren. Da war ich das erste Mal in Heidenheim, da stand da ein kleiner Wohnwagen, das war der Fanshop vom Stadion. Das Stadion sah so aus wie eine Bezirkssportanlage mit einer kleinen Tribüne. Und man hat so ein bisschen als arroganter Osnabrücker gedacht, naja, was ist das denn hier für ein Dorfverein? Und wenn man dann die Jahre verfolgt hat, und ich habe relativ früh den Herrn Sandwald und den Frank Schmidt kennengelernt, der Trainer saß oft auf der Tribüne, weil in dem einen Jahr spielte Heidenheim immer eine Woche nach dem VfL gegen den Gegner, sodass er oft da war in Osnabrück und habe ihn da als unheimlich netten und bodenständigen Menschen kennengelernt. Ist der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball. Erzähl mir doch mal, was diesen Typen auszeichnet und warum er so offenbar überhaupt nicht verschleißt.
Ja, das stimmt. Verschleiß erkennt man wirklich gar nicht. Er ist wie beim ersten Tag, was immer, wie immer wieder, wenn man hochgefahren ist, dann wusste man, es gibt irgendwas Neues oder klar gab es auch mal die eine oder andere Trainingsform, die alt war, aber er hat sich immer wieder was Neues einfallen lassen, auch Ansprachen allgemein, neue Methoden gemacht, fußballerisch sich was Neues ausgedacht. Ja, er hat uns irgendwie immer kitzeln können und das ist schon sehr beeindruckend. Und allgemein als Typ ist einfach, er ist bekloppt auf Fußball. Das ist wirklich, das ist verrückt. Er ist immer der Erste beim Training, ist der Letzte, der geht. Ich glaube, der ist jeden Tag um 8 Uhr dort und vor 17 Uhr, ja, wir haben uns schon manchmal gefragt, was seine Frau dazu eigentlich sagt. Aber
verheiratet ist er, das weißt du.
Ja, sie arbeitet ja im Krankenhaus neben dem Stadion.
Ja.
Und die beiden Kinder und zwei Hunde hat er, mit denen er häufiger mal draußen ist, wo er dann auch abschaltet, sagt er. Und insgesamt schon einfach verrückt, ja.
Hat er versucht, dich zu überreden zu bleiben?
In dem Sinne, klar, schwierig zu sagen. Also Holger Sandwald war das vielleicht sogar noch ein Ticken mehr, der auch häufiger mal bei meinem Berater, ja, ist dann, haben wir noch eine Chance oder nicht? Und grundsätzlich hatten wir uns im September darauf vereinbart, dass wir erstmal wieder erst im Winter sprechen. Und da hatten wir in der Winterpause auch ein Gespräch und es war auch eine Zeit, wo ich nicht gespielt hatte. Und dann hatte ich es halt auch schon deutlicher gesagt, als ich es im September gesagt hatte, als ich den Dreijahresvertrag dann ausgeschlagen hatte und gesagt hatte, dass ich den halt jetzt nicht mit hundertprozentiger Überzeugung unterschreiben würde. Weil damals, als ich unterschrieben habe, da habe ich unterschrieben und war der glücklichste Mensch, als ich nach Hause gefahren bin, weil ich wusste, ich habe jetzt hier wieder einen Vertrag unterschrieben und es wird weiter auf mich gebaut und das wäre diesmal nicht der Fall gewesen. Und dann hatten wir das im Wintertrainingslager, hatten wir nochmal ein längeres Gespräch unter sechs Augen und da habe ich gesagt, dass ich im Sommer auf jeden Fall was Neues machen möchte, egal wie es läuft. Und er hatte dann auch gesagt, ja, warte mal ab, Herr Sandwald, aber am Ende ist es jetzt so gekommen und wir sind, ich glaube, richtig gut auseinandergegangen. Ja. Leider keine Krönung gehabt, ja. Trotzdem werden wir in Kontakt bleiben. Und
um ein Haar wäre dein Kopfball das Ding gewesen, ne?
Ja, klar, es ist extrem ärgerlich, das stimmt schon, aber ja, ich habe es eigentlich abgehakt. Ja. Ja.
Länger als Frank Schmidt hatte ich nur einer trainiert, der sitzt hier im Studio, dein Vater Frank. Kannst du bitte mal dich so zurückerinnern an die Anfänge des jungen Timo? War er sofort der knallharte Vorstopper oder Innenvorstopper, hieß es, glaube ich, damals auch schon, nicht mehr Innenverteidiger. Und wie hast du ihn in der Entwicklung als Jugendspieler in Osterkappeln beim FOFV Osterkappeln erlebt?
Also er hat, bei uns war er der Spielmacher, mehr oder weniger, also Innenverteidiger, kannten wir so dementsprechend ja noch gar nicht im Jugendbild bei den Minikickern. Und wie er anfing, er war halt der Kopf der Truppe dann auch schon, aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, er wird mal irgendwann Innenverteidiger und wird vielleicht mal Profi oder so. Das hat man also früher nicht gesehen, nein.
Aber der andere Bruder Malte, der jetzt bei Blau-Weiß-Lohne spielt, spielt ja auch in der Abwehr, ne? So wie ich das mitbekommen habe.
Ist jetzt auch Innenverteidiger.
Ja, da muss es ja irgendwie einen Zusammenhang gehen oder irgendwas. Oder
was hast du denn gespielt?
Ich habe auch, früher hieß das noch Libero. Libero gespielt und dann im defensiven Mittelfeld nachher. Ja. Also ich weiß nicht, ob es im Gehen liegt, keine Ahnung.
Ja, aber wie war das so? Du hast ja dann im Laufe der Jahre auch gemerkt, Mensch, der kann es ein bisschen besser als die anderen. Hast du da auch schon so ein bisschen gespürt, dass da mehr draus werden kann oder hast gehofft oder vielleicht auch bei Timo den Traum so ein bisschen gekitzelt und gesagt, Mensch, Junge, vielleicht wirst du mal Profi oder?
Nein, das gab's gedacht, das war ein Traum. Sein Traum war es, irgendwann mal wirklich mit Fußball sein Geld zu verdienen. Aber das konnte man im Minikicker-Alter oder auch die nächsten 4, 5, 6, 7 Jahre konnte man das also nicht erwarten. Er hat dann ging es ja weiter in die Auswahlmannschaften und es waren viele Talente. Es waren sehr viele Talente und auch ich sag mal, ja, bessere, ja, weiß doch. Ich nicht, aber es waren schon viele gute Leute dabei und auch bessere, sage ich mal, aber ihm hat es vielleicht ausgemacht, der Wille halt, ne? Der Wille, die Leidenschaft, Fußball zu spielen und er war früher Fußball bekloppt.
Ja, erzähl mal ein Beispiel.
Ja, es gab nichts anderes und wie Fußball. Es kam Fußball, 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 dann vielleicht mal Schule und dann war es, es war früher so. Ne? Und es war, wie ich damals anfing mit ihm bei den Minikickern, ich hatte mit mal die ganze Klasse da. Ne? Das waren alles Fußballer und das ging im Kindergarten los und nachher in der Schule. Die waren jeden Nachmittag haben die sich getroffen und haben gebolzt. Also die haben wirklich jeden Tag nachmittags nach der Schule Fußball gespielt.
Also wenn man so will, noch ein bisschen Straßenfußball, auch wenn ihr nicht auf der Straße gekickt habt. Aber in der Freizeit ja und ohne Schiedsrichter, ohne Betreuer dann wahrscheinlich auch, oder?
Ja, meistens eine WM auf ein Tor, irgendwie so. Keiner wollte eigentlich Torwart spielen, aber irgendwer musste dann rein. Aber ja, Straßenfußballer würde ich mir jetzt, glaube ich, nicht bezeichnen.
Wie war es denn so, den Papa als Trainer zu haben, Timo? War der besonders streng oder?
Nein, klar, vielleicht ein Ticken strenger mit mir, aber ich war auch nicht immer einfach als Spieler so. Da sind wir auch mal aneinander geraten oder so, wenn ich mal einen Dickkopf durchbringen wollte. Aber klar war es schon immer schön, wenn der Vater, vor allem als man jung war und ja, das war schon schön, ja.
Wo gab es die meisten Zoffs?
Ich gar nicht mehr so genau.
Aber der Vater erinnert sich so, wie ich das Gesichtsausdruck sehe.
Es gab keinen Zoff, aber das war bei Timo auch so. Das Fußballspiel war zu Ende, aber das Fußballspiel war noch nicht zu Ende. Wir haben also, es wurde abends immer noch diskutiert und drüber gesprochen. Er war immer einer, der wirklich das Ding ausarbeiten musste bis zum Schluss. Und es war schon eine schöne Zeit, muss man sagen. Das war, hat Spaß gemacht.
Wie ist das heute nach Spielen? Arbeitet ihr das immer noch auf? Also rufst du deinen Vater noch an und besprecht ihr das? Oder?
Ja, wir machen jetzt keine Taktikbesprechung oder so. Wir sprechen mal und dann sagt er mal, Mann, was war heute nicht dein Tag? Oder dann, oh, hat mir gefallen, was du gespielt hast. Aber so im Großen und Ganzen, wir sprechen schon viel über Fußball, aber jetzt, da geht's jetzt nicht ins brutale Detail, aber ich glaube, das brauchen wir auch beide nicht unbedingt so.
Warst du eher der Fußballvater, der eher lobt oder der eher meckert?
Ich glaube, der eher lobt. Also er ist, natürlich gab es auch mal Zeiten, wo man mal meckern musste. Natürlich, logisch, gehört dazu als Trainer. Man darf ja nicht immer alles, man muss sich immer weiterentwickeln. Und wenn was schlecht war, hat man auch drüber gesprochen. Aber ansonsten eigentlich einer, der lobt und die Jungs hat machen lassen, sagen wir mal so.
Mein Vater hat mich auch eine Zeit lang trainiert und die Mannschaft betreut. Damals gab es noch keine angesetzten Schiedsrichter im Jugendfußball und zumindest in dem Alter nicht. Zweimal hat der Bursche mich vom Platz gestellt. Also ich muss eigentlich sagen, es war berechtigt. Du hast nicht auch noch gepfiffen dann, ne?
Nein, nein. Ja gut, auch in Turnieren war es nicht anders möglich. Also musste dann immer ein Trainer dann ein anderes Spiel pfeifen, aber die eigenen Spiele dann nicht, nein.
Wie war dann der Schritt, den Jungen zum VfL Osnabrück zu geben? Oder ziehen zu lassen?
Gut, das war dann, irgendwann war es dann soweit, dass wir hatten dann gesagt, aber meine Frau war da auch sehr für, dass erst, also die Schule, das in sauberen Bahnen ging. Damals gab es die O-Stufe noch. Es ging dann zum entweder Realschule, Gymnasium und das musste erst klar sein und anschließend hatte er dann die Freigabe, dass er eben dann zum VfL wechseln durfte. Und
wie alt warst du da, Timo?
Zweite Jahr C-Jugend war das.
Also ja, 14.
Genau.
14, also, ja. Andere halten die Freigabe dann von der sportlichen Leitung, das hatte dann die Mutter.
Ja, das war dann, glaube ich, das erste auf dem Gymnasium. Nach der 7. Klasse bin ich dann nach Osnabrück gewechselt. Und eigentlich wäre es auch eigentlich so gewesen, dass ich nach Gemhütte gewechselt wäre, aber dann kam Ralf Balzes Anruf damals, ob ich denn doch nicht nach Osnabrück kommen wollte. Und ja, eigentlich habe ich immer zu meinem Wort gestanden, glaube ich, bis heute. Aber da musste ich dann damals, der Herr Baumer war das, der war Trainer bei Gemhütte, dem musste ich dann leider sagen, dass ich mich doch umentschieden habe. Und ja, dann bin ich nach Osnabrück gegangen. Ja.
Warst du VfL-Fan auch als Junge? Und warst du das auch, Frank? Oder habt ihr den VfL eher so außer Halbdistanz
verfolgt? Nein, ich bin früher, also damals noch, weiß ich noch, die Aufstiegsspiele, die es damals noch gab, da habe ich auch in der Ostkurve gestanden. Also ich war schon immer VfL-Fan. Das war am naheliegsten, ne? Das war dicht dabei. Ja. Und früher war es auch gut. Die hatten damals die bärenstarke A-Jugend hier.
Ja.
Und da bin ich eigentlich auch jedes Spiel da gewesen oder oft da gewesen. Und das war schon schöner. Und die Jungs waren natürlich auch VfL-Fans, klar, logisch.
Die also auch Kurve und Schal.
Ja, ich glaube, wir waren dann meistens am Anfang in der Nordkurve, wenn wir mal ein Spiel geschaut haben. Und dann standen wir halt unten am Zaun oder auf Papas Schultern, ich weiß gar nicht mehr genau. Da haben wir am Anfang, aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich mich noch an ein Spiel so dunkel erinnern kann. Da lagen sie mal 2-0 zurück und dann hat, glaube ich, auch Toni Miszewski oder so mal irgendwie mit ins Spiel gedreht.
Gegen Bayer Leverkusen 2 war das, im Winter, ne?
Kann wohl sein, ja. Das ist so das einzige Spiel.
3-2 gewonnen, ja.
Ja, die haben das Spiel auf jeden Fall noch 3-2 gewonnen, genau. Und ansonsten kann ich mich wirklich schlecht an die Spiele erinnern. Wir sind mal einmal... ich weiß gar nicht, hatten wir uns da beworben oder wie kam das zustande? Da sind wir mit der Mannschaft eingelaufen als E-Jugend-Spieler, glaube ich, oder F-Jugend. Sind wir mal eingelaufen. Da bin ich mit Christian Klaassen eingelaufen, das weiß ich auch noch. Der war Kapitän und weil ich auch Kapitän bei uns war, dann durfte ich da mit ihm einlaufen. Und ja,
das vergisst man nicht, ne?
Nee, das vergisst man nicht, das stimmt.
Jetzt bist du beim in der Zeit beim VfL, du bist dann die Jugendmannschaften durchlaufen, bist immer besser geworden und standst dann an der Schwelle so zur Profimannschaft. Jetzt wollen wir mal einen Mann anrufen, der dann sicherlich eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Wenn er rangeht. Früher musste ich ihn immer erst anschreiben, wenn ich mit ihm... Nein, das... Ja, Harald Pistorius. Hallo, Herr Fuchs.
Hallo, Herr Pistorius.
Schön, dass das klappt mit unserem Telefonat. Wir sitzen hier in einem Corona-ordnungsgemäß versiegelten Studio mit Timo Bermann und seinem Vater Frank und sprechen mit meiner Kollegin Susanne Vetter, die hier neben mir sitzt, über seine Laufbahn und sind jetzt gerade an dem Punkt, an dem Sie für ihn ganz wichtig wurden. Ich denke, Sie können sich bestens erinnern an Timo.
Ich kann mich an Timo sogar sehr gut erinnern. Erstmal hallo Timo und hallo Papa Bermann. Also schön, dass ich jetzt zugeschaltet werde. Bei Timo kann mich einfach erinnern, damals Vorbereitung war ich, muss ich sagen, das habe ich kritisch gesehen, aber hat er einfach dran geblieben, hat dann irgendwie sehr schnell eine Entwicklung genommen, dass ich dann irgendwann auch einfach gemerkt habe, so, jetzt kannst du reinwerfen. Das war dann eben beim Spiel in Erfurt.
Das war in Erfurt?
Er hat es auch für mich ordentlich gemacht.
Das war ein Mittwochspiel. Ich weiß, ich war dort auf der Tribüne und wir waren überrascht, dass, ja, es war ja eine mutige Entscheidung in so einem Spiel. Sie waren punktemäßig auch nicht jetzt überragend gestartet, die Mannschaft. Und es war schon ein wichtiges Spiel, auch wenn es noch ganz am Anfang der Saison war. Und dann war das ein 0-0 mit einem sehr starken Timo Bermann.
Naja, sag mal so, müssen wir ein bisschen zurückblicken. Also die Ausgangssituation war ja, Osnabrück war im Sommer abgestiegen. Es war eine sehr unruhige Zeit. Ich kann mich erinnern, nach dem Abstieg gab es auch ein bisschen Tumulte und ziemlich viele Proteste, weil eben das immer hoch und hoch und runter ging. Osnabrück hatte, der Verein hatte auch ein bisschen Schulden angehäuft durch diese ständige hoch und runter. Und die Aufgabenstellung war, eine Mannschaft zu entwickeln, die der, wenn man dann hochgeht, mit Spielern spielt, die dann noch ein das Leistungspotenzial in sich haben, die einfach dann auch die Liga höher noch einen Schritt gehen können und nicht mit einer zeitigen Mannschaft aufzusteigen. Und wenn man da guckt, wer alles gespielt hat damals und in welchem Alter die ganzen Spieler waren, mit
Riemann,
mit Florian Riedel, Gewehkamp mit 18, Stefan Salger war, glaube auch jetzt 19 oder 20, Kevin Kampel war 19,
ja.
Timo war noch ein war erste Jahr, zweites Jahr, Seniorenbereich auch jetzt 19, 20, war noch ganz junge Spieler auch dabei, Latkowski, glaube ich, ne, war noch sehr junge Spieler, auch Gardavski war ja erst 21.
Ja.
Also wir hatten eine ganze Armada an jungen Spielern. Und das war ja die Aufgabenstellung. Und ja. Wenn man Respekt vor der Arbeit eines Coaches, der beste Coach ist nicht mehr Spielpraxis.
Ja.
Und dann müssen wir die Jungs auch spielen lassen.
Ja.
Und der Timo hat das wirklich beeindruckend gut gemacht. Und da muss ich ja sagen, wie gesagt, am Anfang, als ich ihn am Anfang gesehen habe, habe ich es nicht so erwartet. In der Vorbereitung habe ich es kritisch gesehen. Aber es ging dann relativ schnell. Und wenn ich mir ein Timo heute so angucke, ist ja echt durchtrainiert. Damals war er nicht so durchtrainiert, muss man so sagen. Also was hat er denn hier gearbeitet, Timo?
Aber Sie haben recht, es waren viele Spieler dabei in der Mannschaft, die damals noch wirklich der Führung bedurften und heranreifen mussten, die aber ordentliche Profikarrieren hingelegt haben. Wie schauen Sie heute zurück auf Ihre Zeit? Oder vielleicht noch erstmal eine andere Frage. Dieser Satz, Spielpraxis ist der beste Weg zum Erfolg, der beste Trainer. Timo, wie erinnerst du dich dann diese Situation vor Erfurt, als du dann erstmal im Kader warst und dann erfahren hast, du spielst? War es für dich auch überraschend? Hast du ein bisschen geflattert oder hast du gesagt, nee, das mache ich jetzt einfach?
Ja, grundsätzlich war das ja erstmal so, dass wir eigentlich mit Nils Fischer, Jan Mausberger und Hudek drei eigentlich erfahrene Leute hatten. Und ich sozusagen dann da ja der vierte war und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zustande kam. Ich glaube dann, dass Fischi auf für 6 gegangen ist in dem Spiel und oder ich hatte ich mit dem hinten gespielt. Ich weiß es auch gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall stand es eigentlich, glaube ich, beim Abschlusstraining so mehr oder weniger fest, dass ich wahrscheinlich spielen würde. Und klar, man war schon ein bisschen aufgeregt, aber irgendwie mit dem Spiel hat sich dann haben wir sich schnell dran gewöhnt.
Herr Fuchs, ich weiß nicht, konnten Sie Timo jetzt verstehen, was er gesagt hat?
Ja, ich habe das schon verstanden.
Ah,
also
ja,
ich habe jetzt auch die Aufstellung nicht mehr genau im Kopf. Es war da eben so, dass im Zweifel hat der Jüngere gespielt bei mir.
Ja.
Und natürlich, wenn ich die Hoffnung hatte oder irgendwas gesehen habe. Timo hat so ganz paar besondere Elemente gehabt. Er hatte eine erstaunlich gutes Kopfballspiel, gute Sprungkraft, ein wahnsinniges Timing, also sowohl im fast, muss ich sagen, weil der Offensivkopfball war noch beeindruckender als der Defensivkopfball. Was ein Entwicklungsthema war Erkennen von Spielsituationen, angemessenes Verhalten, wann muss ich mich fallen lassen, wann muss ich mit rausrücken, Kettenverhalten, all diese Positionsabstände einhalten. Da war viel zu tun und wie gesagt, er war körperlich eben, hat er einfach noch zu arbeiten. Ne? Athletisch, auch vom, ich mal sagen, Muskelanteil musste erhöht werden am Gesamtkörpergewicht. Und das hat er so Stück für Stück sich erarbeitet und auch im Linksfuß, was eben auch ein Vorteil war. Und dann hat er sich verbessert. Ich kann mich erinnern, war ich natürlich auch sehr penibel, haben sehr viel Passübungen gemacht. Aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, als Team einer der Spieler, die das dann gerafft haben, dass sie da eben auch ihre Konzentrationsfähigkeit trainieren und auch dann damit auch ihre Qualität in der Ballernamitnahme und im Passspiel verbessern. Und dass er dann nicht so einen Weg geht, dass er jahrelang auf diesem hohen Niveau in der zweiten Liga unterwegs ist, freut mich. Das kann man nicht alles so vorhersagen, aber er hatte ein paar Waffen. Die hat er über Jahre jetzt wirklich gut angesetzt.
Vielen Dank für diese Expertise und Einsatz. Eine Frage noch zu Ihnen persönlich. Sind Sie noch mit dem Fußball verbunden? Ich vermute ja. Was machen Sie genau? Leben Sie noch in Bielefeld?
Ich lebe noch in Bielefeld. Jetzt ist sogar mittlerweile die Autobahn fertig in Osnabrück. Also hätte ich es lange durchgehalten, dann wäre es soweit. Sehr schnell bin ich in Osnabrück von mir zu Hause. Ich glaube, eine halbe Stunde. Osnabrück, positive und auch gleichzeitig traurige Erinnerungen. Also es hat mich sehr gefreut und auch ein toller Verein mit einer unglaublichen Leidenschaft im Umfeld für diesen Verein. Ja, aber es war eben so ein ziemlicher Cut und eben nach dieser Geschichte in Osnabrück habe ich für mich entschieden, dass ich nicht mehr als Trainer arbeiten will und habe dann bin auch rausgegangen, habe dann in Kaiserslautern gearbeitet als Assistent von Stefan Kunz in der Geschäftsführung und dann kam 2013 ein Angebot von Sport Total, das ist mitführend im Bereich der Spielerberatung und mit einer guten Aufgabenstellung und einer Stellenbeschreibung. Und ich habe das probiert, war mir damals gar nicht so bewusst, ob ich das ewig machen will. Aber jetzt fühle ich mich sehr wohl damit. Ich habe sehr viele junge Spieler, die ich betreuen darf. Viele Spieler, die jetzt auch mittlerweile Erste Liga spielen. Mhm. Und ich bin im Fußball und da habe ich eine große Demut davor, dass ich mein Leben lang im Fußball arbeiten durfte und immer gut beschäftigt war.
Prima. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast. Grüße Sie recht herzlich. Vielleicht sehen wir uns bei Zeiten mal an der Bremer Brücke oder in einem anderen Stadion, wenn denn wieder ganz normal auch Menschen ins Stadion dürfen. Timo, hast du noch einen letzten Satz für deinen Ex-Trainer?
Ich bin natürlich extrem dankbar gewesen, dass er mir damals die Möglichkeit gegeben hat und habe mich auch letztens gefreut. Letztes Jahr im Winter haben wir uns zufällig, wo war das nochmal genau, wo wir im Trainingslager waren?
Also in Spanien.
Ja, in Spanien. Wo war das?
Genau. Damals ja, da auf dem Berg oben, ein bisschen im Hinterland, ne?
Ja, genau.
Mit deinen Hand.
Ja, genau. Hatte ich das Training gemacht, dann habe ich schon während des Trainings zu Arne Feig, der kennt Uwe auch, und dann sage ich so, ey, da ist doch Uwe da. Und dann haben wir ein bisschen nach dem Training geschnackt und war lustig.
Alles klar. Vielen Dank nochmal, Herr Fuchs. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns ab und zu mal wieder. Vielen Dank.
Bleibt alles Gute für Sie. Danke. Ja, Timo, erfolgreiche Saison dir.
Ja, danke, ja. Uwe.
Danke. Tschüss.
Mach's gut.
Tschüss. Das hat ja alles bestens geklappt, ne? Susanne, was sagst du dazu? Du kennst ihn ja nicht. Bitte? Den Uwe Fuchs, warst du da
natürlich,
schon bei?
Natürlich, da war ich schon da. Mann. Ich war beim ersten Spiel damals in Darmstadt, als Fuad Idab Delay getroffen hat und die Fans gesungen haben über Kevin Campbell, du hast die Haare schön. Und der Stadionsprecher, als die Fans damals aufeinander gegangen sind, den legendären Satz gesagt hat, wenn hier jetzt nicht gleich Ruhe herrscht, dann lassen wir den Hund los. Aber cool. Mehr möchte man jetzt nicht eintauchen. Kannst du dich noch an das Spiel erinnern, Timo?
Ja, ich kann mich noch gut an das Spiel erinnern. Damals kam Fuad ja so als Top-Stürmer zu uns, hatte viele Erstligaspiele in Holland gemacht und in dem Spiel war er eigentlich gar nicht drin und dann hat er in der 60., 70. Minute oder so hat er den Ball einmal in 16er bekommen und dann hat er ihn eiskalt hinten reingehauen.
Lass uns über dein erstes Spiel nochmal ganz kurz sprechen. Erfurt, deine Erinnerungen daran?
Ja, unglaublich schön. Kann ich mich eigentlich noch echt gut an das Spiel erinnern. Es war gar nicht so niveauvoll, glaube ich, aber wie das halt im Osten ist, immer sehr, sehr viel Kampf und ja, wir haben halt 0-0 gespielt und wir konnten damit auch gut leben. Das war unter der Woche ja und war sehr schön.
Hast du das Spiel sicherlich in Erfurt nicht gesehen, aber verfolgt? Kannst du dich erinnern an den Tag?
Nicht wirklich.
Ja.
Nicht wirklich. Ich weiß nur, dass er unheimlich stolz war, dass er spielen durfte. Ja. Und ja, hat dann nachher auch gut geklappt. Und wir haben direkt nach dem Spiel, glaube ich, irgendwie miteinander gesprochen. Dann war schon gut.
Ihr seid 9 Local Player, 9 VfL, NLZler oder Jugendspieler in der Mannschaft. Das ist schon sehr viel. Das bedeutet dir auch eine Menge, diese Verbundenheit. Der Trainer, der dich geholt hat, jetzt nach Osnabrück, das war auch ein Trainer, der aus dem NLZ stand, Daniel Thun. Was ist denn in deinem Kopf vorgegangen, als du an dem Montag irgendwann im Internet gelesen hast, Thun zum HSV?
Ja, klar. Ich glaube, wie jeder, ich war natürlich auch sehr überrascht. Ich hatte abends mit das wichtigste Spiel vielleicht bisher gegen Werder Bremen. Und nach dem Anschwitzen morgens hatte ich dann aufs Handy und der ein oder andere Freund, der es auch wusste, wir hatten das ja im sehr kleinen Kreis gehalten, hatte mir dann auch geschrieben, ey, das ist ja verrückt, jetzt der Thun geht. Und klar, so war's bei mir auch. Ich war schon sehr überrascht, weil ich hatte echt gute Gespräche mit ihm, aber am Ende des Tages bin ich halt immer so ein Typ, so Sachen, die man oder Dinge, die man nicht mehr ändern kann, damit braucht man sich nicht mehr großartig aufhalten. Und ja, so war das dann auch relativ schnell. Bin natürlich extrem froh, dass jetzt Benjamin geblieben ist. Und ich habe mich auch dann in dem Moment auch gewusst, es kommt auch ein neuer Trainer und das ist auch eine schöne Sache. Und dementsprechend freue ich mich jetzt auch darauf.
Du hast in Heidenheim eine besondere Situation gehabt, denn da hast du die ganzen 7 Jahre unter einem Trainer, unter Frank Schmidt, trainiert. Wie war es denn jetzt so, nach 7 Jahren da mal jemand Neues vor sich stehen zu haben?
War natürlich komisch. Die eine oder andere Sache, die kannte man natürlich dann auch, wie Frank das immer angegangen ist. Und jetzt ist natürlich auch für mich alles neu. Aber so geht's ja auch eben in der Mannschaft. Der Trainer ist neu und jeder fängt bei null an. Das bringt auch immer was Gutes mit. In dem Fall, glaube ich, klappt das bisher ganz gut.
Was ist er denn so für ein Typ?
Der Marco oder?
Der Marco Grote.
Der Marco, ja. Ich glaube, dass ich so, klar, wir sind jetzt noch am Anfang, aber so das eine oder die eine oder andere Parallele zu Frank Schmidt sieht man trotzdem so. Er ist auch sehr ehrgeizig, sehr genau im Detail. Und grundsätzlich könnte man ja auch mit einem 2-0 gegen Herrenveen sagen, so, ey, wir haben 2-0 gegen holländischen Erstligisten gewonnen und man könnte zufrieden sein, aber so war Frank Schmidt auch nicht. Der war auch wenn wir mal gewonnen haben, war der nicht zufrieden. Und es hat mich schon sehr stark jetzt auch irgendwie daran erinnert, dass direkt auf die Bremse getreten wurde und gesagt wurde, ey, Jungs, da war, auch wenn wir 2-0 gewonnen haben, da war nicht alles gut. Und das kann man so ein bisschen sagen jetzt schon.
Das hast du ja auch erlebt, Harald, ne? Am Montag, als du mit ihm gesprochen hast.
Nee, am Sonntag, Entschuldigung. Am Samstag schon, okay. Ja, da habe ich so gesagt, Mensch, das war eine starke Leistung. Also ich finde, ihr habt ja keine Chance zugelassen. Klar, die waren ein bisschen oft in eurem Strafraum in der ersten Halbzeit, aber die erste Chance hatten sie eigentlich in der zweiten Halbzeit, als Philipp Kühn da den Schuss abgewehrt hat. Ne? Und ihr habt sie ja von Anfang an auch attackiert. Sie haben im Pressing angefangen, ihr habt euch gut gewehrt. Aber das habe ich zu ihm gesagt, hat er gesagt, nee, das sehe ich anders. Also das war fand ich auch gut. Ich finde das richtig erfrischend. Und ich glaube, dass der dem Verein und der Mannschaft gut tut in seiner Art. Und der ist klar wie Kristall, ne?
Ja, schon. Klar, man hat jetzt auch in der Videoanalyse, wenn man es dann halt sieht, dann sieht man schon, okay, das hätte man ein bisschen besser machen können oder nicht. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, Herrenveen hat auch einen Plan. Und Herrenveen will auch Fußball spielen und Holländer sowieso. Und dass man dann noch mal ein bisschen, dass man auch mal der Kugel hinterherläuft, das ist dann auch vielleicht ganz normal. Und trotzdem ist es halt wichtig, dass man trotzdem gut steht. Und ich glaube, grundsätzlich im 16er war das schon gut. Und man muss natürlich auch sagen, dass jetzt gerade die beiden Flügelspieler, die waren schon sehr ordentlich. Stark, ja. Und das muss man wirklich sagen. Dass, wenn man dann hoch verteidigt, dass da mal der ein oder andere Raum ist, dann da muss man dann halt aufpassen. Und halt wichtig ist, dass man im Zentrum da ist.
Marco, und, ja.
Bitte.
Wir fallen uns schon wieder ins Wort.
So, das erste Mal.
Trotzdem, du warst ja auch lange in der Sommerpause.
Oh. So macht es immer. Frank, ehrlich, so geht immer so ein Unterschied.
Wir hatten ja Marco Grote neulich auch im Interview, da hat er betont, dass er sehr flexibel sein will. Wir haben uns neulich unterhalten, du hast 7 Jahre in Heidenheim deine Position gehabt, Viererkette, Innenverteidigung links, zack. Wie herausfordernd ist es denn jetzt für jemand wie dich, der so ein gestandener Zweitliga-Profi ist, trotzdem eben auf so ein flexibles System auch zu reagieren.
Also jetzt gerade für mich war es ja jetzt auch in dem Spiel gegen Bielefeld, hatte ich es auch schon mal gemacht, dass ich dann den rechten Innenverteidiger spielen muss. Und grundsätzlich muss man ja eigentlich nicht groß drum rumreden, dass es natürlich vom Vorteil ist, wenn man einen Rechtsfuß und einen Linksfuß hat.
Ja.
Klar hat man auch als Linksfuß auf der Rechtsverteidigerposition oder auch andersrum vielleicht auch einen Vorteil, dass man dann ein bisschen nach innen gehen kann und schlagen kann. Aber man muss sich daran gewöhnen. Und das ist schon eine kleine Herausforderung. Ja. Aber ich denke, wenn man häufiger das so spielt oder so, dann kann man sich daran auch gewöhnen. Und ansonsten, klar, es gibt jetzt neue Taktiken. Bei Frank Schmidt kannte ich viele Sachen. Wir haben hauptsächlich Viererkette gespielt. Jetzt kommt auch die Dreierkette, die wir jetzt mal hin und wieder ausprobiert hatten, kommt hinzu. Und
da warst du im Zentrum meistens dann, ne?
Ja, da hatte ich einmal im Zentrum gespielt, genau, gegen Schalke. Und das hatte ich vorher auch noch nicht gespielt. Und es sind ein paar neue Sachen, aber ich bin auch offen dafür.
Frank, wenn du mal zurück jetzt denkst an deine Zeit als Spieler, du warst Libero, also das war der, der immer so ein paar Meter hinter den Innenverteidigern stand und da aufräumte, der meist auch ein bisschen kicken konnte. Wenn du sagst, ihr unterhaltet euch auch oft über Fußball, hast du manchmal auch den Eindruck, dass das eine Generation ist, die wirklich auch alles weiß, die auch taktisch mit den Begriffen hantiert, hochverteidigen, schnell umschalten und die auch taktisch so durchbildet ist aus den Zentren. Da kommen wir alten Säcke manchmal gar nicht mehr mit, oder?
Nein, das stimmt schon. Das ist schon manchmal... versteht man schon gar nicht mehr, worüber die Reporter, die wissen ja auch alles. Ne? Wenn man sie immer bei Sky sieht, die wissen auch alles und meinen sie jetzt zumindest. Und man kommt gar nicht mehr mit. Ja. Das ist also, der Fußball hat sich total gewandelt und ist schön so. Macht Spaß zuzugucken, auch während der Corona-Zeit jetzt ohne Zuschauer. Ich habe es eigentlich nicht so erwartet. Es waren tolle Spiele dabei. Und das ist schon schön, wie sich das so alles gewandelt hat und wie flexibel die Mannschaften auch spielen. Ne?
Ja.
Das ist also schon gewaltig.
Und was für ein taktisches Verständnis und ihr auch die im Jargon ihr mitbringt in der Analyse, das ist schon ein Wandel innerhalb von 15, 20 Jahren, der ist erstaunlich. Aber das kannst du gar nicht so empfinden, du bist ja so groß geworden.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt zufällig in der Corona-Zeit, lief irgendwie mal auf ZDF oder so, lief Argentinien gegen Deutschland und das war 2006, ich glaube, das war im Viertelfinale.
Mhm.
Und das hatten zwei, drei Jungs aus unserer Mannschaft damals in Heidenheim, die hatten das auch gesehen. Da hatten wir am nächsten Tag beim Training drüber gesprochen, ich habe gestern Deutschland-Argentinien geschaut und dann haben wir gedacht, das war ein Viertelfinale-WM-Spiel, was da für ein Spieltempo einfach auch war. Das sah alles so langsam und träge aus und das hat sich jetzt schon wieder krass verändert. Bin mal gespannt, wie das 2034 oder so ist. Ne?
Ihr analysiert oder habt ihr jetzt bei Marco Grote auch mal ein Spiel analysiert als Spieler? Wie war das für dich?
Wir wurden in Gruppen aufgeteilt und dann gab es welche, die haben die Spieleröffnung gehabt, welche die Torchancen, welche, Standards war noch dabei, Umschalten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr alles ganz genau, aber... oder herausspielen in Torschancen, das war zum Beispiel meine Gruppe.
Das musstet ihr dann analysieren.
Ja, genau, da musste man sich das Spiel nochmal anschauen und dann, Minute 7 haben wir gut umgeschaltet oder Minute 7 haben wir eine gute Chance herausgespielt oder da hatten wir eine gute Spieleröffnung oder auch was Schlechtes halt. Meistens sollte man ein, zwei schlechte und ein, zwei gute und der Rafa Gamero, der hat uns dann da geholfen und hat das zusammengeschnitten. So, dann haben wir das abends aufgearbeitet.
Bist jetzt wieder zurück beim VfL seit diesem Sommer und einige kennen dich noch aus der Zeit von früher. Da ist der Spitzname dann ja schon wieder wahrscheinlich ganz schnell wieder aufgetaucht gewesen. Wie ist es jetzt, Timo oder Eule? Wie ist so die Ansprache in der Mannschaft?
Ja, ich würde sagen, so 95% ist jetzt Eule wieder da. Der Trainer sagt es jetzt eigentlich auch immer. Hatte ich dir ja gesagt, so, das ist irgendwie so, bis auf zu Hause, Mama, Papa, Oma, Opa, die sagen Timo und der Rest sagt eigentlich fast alle Eule, ja.
Und wenn es die Freundin sagt, hast du damals auch erzählt, dann ist Gefahr im Verzug.
Ja, wenn sie halt zwei, drei Mal sagt Timo und dann Eule kommt, dann jetzt muss ich zusehen.
Ja, wir hatten es neulich schon mal in der Zeitung ein bisschen aufgearbeitet, aber vielleicht haben alle unsere Hörer das gar nicht jetzt gelesen. Kannst du noch mal kurz erzählen, wie es zu dem Spitznamen kam? Denn ich war vorher immer der Meinung, es lag an deiner Brille, aber es lag gar nicht nur an der Brille, sondern es lag auch am Wetter damals in Dinklage, ne?
Ja, genau. Da hatten wir mit der B-Jugend dort gespielt und ja, es hat halt wirklich unfassbar geregnet und ich hatte ja so eine Sportbrille auf und hab die Brille einfach wirklich kaum was gesehen. Das war ein Monsunregen oder so. Und dann rief der Torwart was zu mir und ich hatte halt so über die Brille drüber geguckt. Und dann sagte er das nachher so im Bulli. Ja, und dann hat das so ganz langsam seinen Lauf genommen irgendwie. Und ich weiß auch nicht, wie schnell das dann ging. Und so ist das auf jeden Fall entstanden.
Frau Vetter, vielleicht kommen wir auch noch mal ein bisschen fachlich werden,
nicht auf nur jeden
diese bunten
Fall.
Sachen machen. Ne? Worauf kommt es an in dieser Saison, wenn ihr den Klassenerhalt schaffen wollt? Was ist das Wichtigste, was du aus deiner Erfahrung in Heidenheim, ihr habt ja zuerst auch gegen den Abstieg gespielt, was müsst ihr jetzt hier in Osnabrück vor allem praktizieren?
Ich glaube, uns damals in Heidenheim hat uns einfach mit am besten immer getan, dass wir haben immer aus einer kompakten Defensive herausgespielt. Die Defensive war immer der Grundstein für eine erfolgreiche Saison bei uns und alle haben defensiv gearbeitet, vom Stürmer bis zum letzten Mann, der reingekommen ist, und das hat uns immer extrem geholfen. Und dazu kam halt auch, dass wir echt ein eingeschworener Haufen waren, wo der eine für den anderen wirklich alles gegeben hat. Und gerade auch die ersten Jahre war es bei uns auch so, dass wir hatten jetzt auch nicht immer die beste Qualität in den Reihen, aber wir waren topfit und das war auch immer wirklich ein wichtiger Faktor für uns, wo wir dann auch gerade in der zweiten Halbzeit oft dann Spiele zu unseren Gunsten entscheiden konnten. Und das sind auf jeden Fall wichtige Punkte, die für eine erfolgreiche Saison auf jeden Fall sprechen.
Susanne, du darfst heute das Schlusswort sprechen.
Ich darf das Schlusswort sprechen? Ja. Ich wollte eigentlich vorher noch eine halbfachlich, halbbunte Frage stellen, wenn
machen
ich das
wir,
darf. Darf ich das trotzdem noch? Nein, du hast gerade eingeschworener Haufen gesagt. Das sagt man ja der Mannschaft des VfL auch nach, dass sie so ein eingeschworener Haufen ist, dass sie einen Teamgeist hat. Wie hast du das als jemand, der jetzt neu dazugekommen ist, wahrgenommen?
Ich habe das so wahrgenommen und ich glaube gerade deswegen war es damals bei uns in Heidenheim auch immer so. Die Neuzugänge hatten es extrem leicht. Und ich glaube, dass jetzt auch, ich glaube, ich spreche da nicht nur für mich, ich spreche da auch für die anderen, dass wir alle halt wirklich richtig gut aufgenommen wurden, dass wir uns gut eingefügt haben. Und das spricht auch für den Teamgeist. Wenn man einen guten Teamgeist hast und so, dann haben es die Neuen leichter und dann kommt dann kommt das eine zum anderen. Und das ist auf jeden Fall der Fall, ja.
Dann bedanken wir uns ganz herzlich beim Vater-Sohn-Gespann. Timo Beermann, Frank Beermann, schön, dass ihr hier wart. Timo, wir wünschen dir alles Gute für die Saison und dem VfL Osnabrück. Und Harald, dir auch
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute nach der Sommerpause ein fulminantes Comeback gefeiert hast. Wir bedanken uns bei unseren Hörern, Hörerinnen und Hörern. Sie können die Folge überall abrufen, wo es Podcasts gibt, bei Apple, bei Deezer, bei Spotify, auf notz.de.
Und bei Netto. Ah nee, das ist alles anders.
Ja, alles Gute. Danke.
Gut, vielen Tschüss. Dank.
Ja, gerne.
Gerne.